Willkommen zu Nicht im Fachraumessen, dem Podcast, bei dem wir euch Einblicke in spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Mein Name ist Ann-Kathrin Krebs und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Episode ist David Weiler von der Uni Paderborn als zusätzlicher Moderator mit dabei.
Hallo zusammen.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Amina Serrelli von der Technischen Universität München, die im Rahmen ihrer Dissertation das digitale Lernspiel Champion entwickelt hat.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz selber vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Amina Serrelli. Ich habe früher an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz Chemie und Englisch auf Lehramt studiert. Und nach meinem Studium hat es mich dann nach München verschlagen, wo ich im Projekt Toolbox Lehrerbildung im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung mitgearbeitet habe, eine Selbstlernplattform für die MINT-Lehrerinnenbildung zu entwickeln. Und im Rahmen dessen habe ich auch Unterrichtsmaterialien entwickelt, die gezielt im Chemieunterricht eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Simulationen. Und relativ zeitnah, nachdem das Projekt ausgelaufen ist oder beziehungsweise währenddessen bin ich dann zum Lehrstuhl für Didaktik der Chemie gewechselt, wo im Prinzip das Anschlussprojekt im Rahmen der Initiative Lernen Digital gestartet hat. Das Projekt heißt VivoNet und da entwickle ich eine Lehrkräftefortbildung, wo man eben mit den Lehrkräften erarbeitet, wie man solche Simulationen im Chemieunterricht einsetzen kann. Und genau diese Simulationen sind im Prinzip auch so der Grundstein gewesen für die Idee, dann tatsächlich ein Lernspiel im Rahmen meiner Diss zu entwickeln. Das habe ich dann tatsächlich im Projekt Compages gemacht, das von der Müller-Reitz-Stiftung gefördert wurde und gestartet hat, als quasi die Idee meiner Dissertation kam und wir einen Antrag dafür gestellt haben. Und damit bin ich im Prinzip die letzten Jahre beschäftigt gewesen.
Sehr cool. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von dir und deinem Projekt und wie das alles entstanden ist erfahren. Jetzt möchten wir aber noch ein bisschen mehr von dir selbst wissen. Und dafür haben wir ein kleines Spiel vorbereitet, das mit Satzanfängen beginnt und die du gerne vervollständigen möchtest. Und hat auch alles was mit Naturwissenschaften zu tun. Von daher darfst du uns gerne gleich einmal erzählen. Ein Phänomen, das mich an den Naturwissenschaften immer wieder begeistert, ist
Ich würde sagen, Phänomene aus meinem Alltag und einfach alles um mich herum erklären zu können mit den Theorien, die ich eben in den Naturwissenschaften gelernt habe. Das finde ich schon ziemlich cool.
Und ein erfolgreicher Tag an der Uni braucht für dich auf jeden Fall.
Also zuallererst einmal einen guten Cappuccino oder im Sommer einen Eis Latte. Und am Ende des Tages würde ich sagen, die Möglichkeit, mich einfach flexibel an die Situation anpassen zu können, die auf mich zukommen. Dann ist es, glaube ich, ein guter Tag.
Und ein Thema, das du liebst zu lehren, ist
Schwere Entscheidung. Ich würde sagen, ein Thema, das ich liebe zu lehren, ist den Einsatz von digitalen Medien im Chemieunterricht, um zeigen zu können, welche Potenziale genutzt werden können, aber auch um zeigen zu können, dass sie eben nicht immer das Allheilmittel für alles sind. Und Nature of Science, das finde ich auch ganz cool.
gut, du hast uns ja gerade eben schon gesagt, dass du im Rahmen deiner Dissertation dich mit der Entwicklung von einem Lernspiel beschäftigst. In dem Lernspiel haben wir ja auch schon durch den Posterpreis mitbekommen, beschäftigst du dich vor allen Dingen auch mit der variablen Kontrollstrategie und das so Schülerinnen und Schülern näher beizubringen. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal sagen, was ist eine variablen Kontrollstrategie?
Ja, sehr gerne. Also Variablenkontrollstrategie ist im Prinzip die Erkenntnismethode oder eine unverzichtbare Erkenntnismethode, um in den Naturwissenschaften Ursache-Wirkungszusammenhänge untersuchen zu können. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist es im Prinzip die Strategie, immer nur eine Variable verändern zu können. Und das wäre dann eben den Einfluss einer unabhängigen Variable auf eine abhängige Variable zu untersuchen und dabei immer kontrollierte Bedingungen herrschen zu lassen. Das bedeutet ganz einfach gesagt, ich verändere ganz gezielt immer nur eine Variable und halte alle anderen konstant. Und im Englischen ist es deswegen auch unter der Regel very one thing at a time bekannt. Und genau, nur wenn ich eben diese Strategie anwende, dann kann ich eigentlich auf Nummer sicher gehen, dass ich eben die Veränderung, die ich beobachten kann, wirklich auf diese Variable zurückführen kann. Und deswegen ist es ganz essentiell, dass man diese Strategie beim Experimentieren anwendet. Und dann kann man im Rahmen dieser Strategie oder im Sinne dieser Strategie noch zwischen der Within-Strategie und der Between-Strategie unterzeichnen, die im Grunde zeigen, wie unterschiedlich die Kontrolle von so einer Variable aussehen kann.
Okay, und wie würde das jetzt zum Beispiel für die Within-Strategie dann aussehen?
Bei der Within-Strategie würde eine Ausprägung einer Variable immer nur innerhalb eines Systems verändert werden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Pflanzenwachstum angucken, dass ich die Menge von Dünger immer wieder verändere und schaue, welchen Einfluss es eben hat, wenn ich die Menge des Düngers verändere. Bei der Between-Strategie wäre es so, dass ich eben eine Variable komplett herausnehme oder eben entferne. Und jetzt beim Pflanzenwachstum bleiben, dann wäre es zum Beispiel, dass ich den Dünger komplett entferne und dann einmal schaue, wie das Pflanzenwachstum aussieht mit und ohne Dünger.
Sehr cool. Vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, wir haben jetzt so ein gewisses Bild davon, was so das Konstrukt im Hintergrund ist, was du haben möchtest. Und jetzt möchtest du das Ganze ja in Form eines Spieles an Schülerinnen und Schüler oder auch an Lehrkräfte herantragen. Was ist denn da dann jetzt eigentlich ein Lernspiel?
Also im Prinzip ist der Begriff eigentlich relativ selbsterklärend, Lernspiel. Das heißt, ich habe nicht nur das Ziel, dass ein Spiel nur Spaß macht und ich eben quasi diesen Unterhaltungscharakter da drin habe, sondern auch, dass ich versuche, ein Lernziel damit zu erfüllen. In dem Prinzip ist es dann quasi die Kombination aus genau diesen zwei Sachen, Spielen und Lernen. Das bedeutet, dass man eben Spielmechanismen wie zum Beispiel Punktesysteme, Levels, Herausforderungen oder wie sie in der Spielwelt eben heißen, Quests, kombiniert mit sowas wie didaktischen Zielen, pädagogischen Maßnahmen und das Ganze dann quasi miteinander kombiniert, um daraus ein Lernspiel zu machen.
Warum sollte man jetzt gerade Lernspiele konzipieren und die dann auch im Unterricht einsetzen? Also warum ist es sinnvoll, eventuell digitale Lernspiele einzusetzen?
Also ich sage es jetzt mal aus der Perspektive der Lernenden selbst, wenn ich jetzt daran zurückdenke, was ich früher als Kind am allerliebsten gemacht habe und auch jetzt in meiner Freizeit ganz gerne mache, dann ist die Antwort bei vielen oder zumindest auch bei mir Spielen. Dementsprechend denke ich, hat man da auch schon so ein sehr hohes Potenzial, eben Motivation zu fördern und Interesse zu einem bestimmten Thema zu wecken. Und wir wissen aus der Forschung, dass eben sowas auch möglich ist, also dass wir mit digitalen Lernspielen oder mit Lernspielen generell Motivation erhöhen können, dass wir Interesse fördern können, dass wir Phänomene realitätsnah darstellen können und diese Lernspiele eben eine ganz aktive Lernform für den Unterricht bereitstellen, um Inhalte zu vermitteln.
Wie bist du darauf gekommen, ein Lernspiel zu entwickeln?
Also zum einen kam das daher, dass wenn man sich anschaut, wie beliebt unsere Fächer, also Chemie und Physik bei Schülerinnen und Schülern sind, dann sind wir in der Regel die Spitzenreiter. Aber von unten, ja, das fand ich immer etwas traurig und ja, habe mir dann angeschaut, womit beschäftigen sich Jugendliche eigentlich in ihrer Freizeit und bin da im Rahmen meiner Tätigkeit damals bei der Toolbox Lehrerbildung auf die Mediennutzungsstudie gestoßen und habe da gesehen, dass digitale Spiele eben einen Riesenraum immer noch in der Freizeit von Jugendlichen einnehmen und kam dann auf die Idee, wäre dann vielleicht nicht ein digitales Spiel ein Ansatz, um das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter zu gestalten. Natürlich ist es wichtig, die Inhalte selbst interessant zu gestalten. Das kennen wir ja auch alle mit Chemie im Kontext etc. Aber das war dann für mich eine Idee, um das Ganze auch in einem Medium quasi zu manifestieren.
Okay, und wie kann ich mir jetzt dann dein Lernspiel konkret vorstellen?
Also mein Lernspiel ist ein Adventure-Roleplay-Game im Prinzip. Man schlüpft in die Rolle eines Praktikanten oder einer Praktikantin in einem großen Chemieunternehmen und das heißt Elaborate. Und dann absolviert man quasi Aufgaben, die einem im Forscheralltag begegnen. Also das sind dann tatsächlich eher so Problemlöseaufgaben, die die Spieler dann lösen müssen. Und je nachdem, wie viel sie gelöst haben, verändert sich dann eben ihr Progress. Man kennt das das ja auch aus den Spielen, dann gibt es so eine Progress-Bar, die sich dann immer weiter auffüllt. Und dann müssen sie eben im Rahmen dieses Adventure-Roleplay-Games in unterschiedlichen Level unterschiedliche Aufgabenstellungen bearbeiten. Was bei der GDCP-Jahrestagung auch auf dem Poster vorgestellt wurde, war das erste Level zum Thema galvanische Zelle, wo die Hauptaufgabe ist, dass die Spieler einen kleinen Ventilator mit einer galvanischen Zelle zum Laufen bringen müssen.
Das klingt super komplex. Mich würde jetzt total interessieren, wie zeitaufwendig war das denn, das jetzt so auf die Beine zu stellen?
Ja, also dass so ein Lernspiel nicht so schnell entwickelt werden kann, das mussten wir dann auch relativ schnell feststellen. Wir wussten natürlich, dass es länger dauert, aber wie zeitintensiv das dann tatsächlich wird, das haben wir tatsächlich auch ein wenig unterschätzt, weil die Spielentwicklung am Ende so ein komplexer Prozess ist, wo man einmal die fachdidaktischen Gedanken mit den ganzen Grundlagen aus dem Game Design und der Bildungspsychologie zusammenbringen muss mit der Informatik, also der grundlegenden Programmierung von dem Lernspiel. Das Ganze beginnt dann im Prinzip, dass ich erstmal festlegen muss, was sind denn jetzt überhaupt meine Lernziele? Und das klingt erstmal absolut banal, aber bevor man das Ganze startet, weiß man ja noch gar nicht so richtig, ja, okay, ich will jetzt ein Lernspiel machen, aber was ist denn jetzt das Thema? Und selbst wenn ich dann weiß, ja, ich will Variablen-Kontrollstrategie machen, wie bette ich das Ganze dann thematisch ein? Und damit das Ganze dann so ein stimmiges Spieldesign wird, muss man im Prinzip Lernmechaniken mit Spielmechaniken verzahnen. Das heißt, sowas wie Prompting, also dass Spieler zum Beispiel einen Tipp bekommen mit eine Aufgabe, zum Beispiel zu variablen Kontrollstrategien, müssen dann miteinander kombiniert werden. Wenn dann alle Entscheidungen getroffen sind, dann beginnt erst die technische Umsetzung. Das heißt, dass wir erstmal alle Grafiken erstellen müssen, uns überlegen müssen, wo es Interaktionsmöglichkeiten gibt. Auch solche Sachen wie mit welchem, man nennt es Non-Playable Character, also diese Figuren, die quasi einfach so ein bisschen die Spielumgebung füllen, die man aber trotzdem ansprechen kann. Was geben die für Rückmeldungen zum Beispiel, wenn ein Spieler die anspricht? Und welches Feedback kriegt man zum Beispiel, wenn man eine richtige oder eine falsche Antwort gegeben hat? Das muss dann auch alles noch programmiert werden. Und weil wir uns entschieden haben, das Spiel von Grund auf komplett neu zu programmieren, war das auch eine relativ große Arbeit. Und wenn es okay wäre, würde ich an der Stelle ganz gerne noch zwei Personen aus unserem Projekt danken, nämlich Bernhard Werner, der die komplette Grundstruktur des Spiels auf technologischer Ebene geschaffen hat, und Jiwu Huang, die eben auch die komplette Programmierung mit Bernhard gestemmt hat. Ohne das hätte ich das alleine nicht geschafft. Ich kann zwar so ein bisschen ganz grundlegend programmieren, bisschen HTML, bisschen C++, aber das hätte ich auf die Art und Weise ohne die beiden definitiv nicht hingekriegt.
War cool. Also schön für die Danksagung und auch Dank an die Personen, dass wir heute dann da mit dir darüber sprechen dürfen. Jetzt haben wir ja schon ganz viel so von den Inhalten und von den Zielen vom Projekt gehört. Und du hattest auch anfangs erwähnt, dass da eventuell ja noch andere Personen damit involviert sind, für die das dann konzipiert ist. Das heißt, da ist noch eine Evaluation mit im Hintergrund, richtig?
Ja, ganz genau. Nämlich nachdem das Spiel entwickelt wurde, geht es dann erstmal an die zweite Phase. Das heißt, dass das ganze Spiel evaluiert werden muss. Und das bedeutet bei einem Spiel, dass man nicht direkt mit der Evaluation, so wie wir es im wissenschaftlichen Sinne kennen, starten, sondern dass man diese Alpha-Version, die man ganz am Anfang erstellt hat, erstmal testen muss. Und dann gibt es zahlreiche Runden an Quality Assurance, was dann eben die Qualitätskontrolle ist, bei der man einfach überprüft, ob es im Spiel bestimmte Fehler gibt. Also man nennt es dann Bugs und man macht dann so eine Bug-Analyse und guckt dann, treten da noch irgendwelche Fehler auf. Und das können wirklich so ganz kleine Sachen sein, die dann aber im Spiel trotzdem auffallen, wie ich betrete einen bestimmten Raum in meinem Spiel und dann hört nach einer bestimmten Zeit die Musik auf zu spielen, oder wenn ich an der Seite eines Raumes entlang laufe, dann ist zum Beispiel das Regal auf einer anderen Ebene. Also das sind wirklich so Kleinigkeiten, die dann aber am Ende wirklich einen großen Unterschied machen. Und wenn man all das dann gemacht hat, dann landet man erst bei der Beta-Version, und diese Beta-Version, die kann man dann tatsächlich in die Evaluation schicken. Das bedeutet, dass ich erstmal eine Studie planen muss, Erhebungsinstrumente raussuchen oder entwickeln muss und Probanden akquirieren muss. Also im Prinzip einfach dann beginnt die Forschung an dem Spiel selbst.
Vielen Dank für diesen Einblick, den wir jetzt in dein Thema bekommen haben. Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt ein Spiel entwickelt und das wurde schon an der Stelle ja mit bestimmten Zielgruppen gedacht. Und diese Zielgruppen sind ja Personen, die in der Schule tätig sind. Jetzt ist ja für mich die Frage, wo ich auch selber sehr interessiert daran bin, wie Bedarfe vor Ort und so weiter sind. Habt ihr denn bei den Lehrkräften vor oder während der Spielentwicklung mal nachgefragt, was die denn so brauchen oder was die davon so halten?
Ja, tatsächlich haben wir das gemacht, beziehungsweise mit angehenden Lehrkräften. Also wir haben ganz am Anfang natürlich erstmal zu digitalen Lernspielen im Naturwissenschaftsunterricht recherchiert und haben dann gesehen, dass die meistens einfach nicht im Unterricht landen und haben deswegen eine Mixed Method Study durchgeführt, bei der wir einmal die selbst eingeschätzten Kompetenzen im Umgang mit digitalen Lernspielen von angehenden Lehrkräften erfasst haben. Außerdem die Einstellungen gegenüber digitalen Lernspielen und die Wahrnehmung von Barrieren im Umgang mit digitalen Lernspielen. Und um eben die Daten von unserem Fragebogen so zu unterfüttern und ein bisschen mehr aus den Ergebnissen ziehen zu können, haben wir zusätzlich leitfadengestützte Fokusgruppen-Interviews durchgeführt. Genau, um da einfach vorher zu schauen, was sind denn eben mögliche Barrieren bei Lehrkräften.
Und was ist da so rausgekommen?
Da hat sich zum einen erstmal gezeigt, dass Lehrkräfte im Allgemeinen eine ganz positive Einstellung gegenüber digitalen Lernspielen haben und sie schätzen auch ihr Wissen relativ hoch ein. Nur bei dem Wissen in Bezug auf die Implementation, von digitalen Lernspielen im eigenen Unterricht sie an, quasi das geringste Wissen zu verfügen. Und das war ganz interessant, weil in Bezug auf die Barrierewahrnehmung hat sich gezeigt, dass dieser Punkt, also wie Lehrkräfte effektiv digitale Lernspiele im Unterricht implementieren, eher die geringste Barrierewahrnehmung hatte. Und relativ hohe Barrierewahrnehmungen hatten wir in Bezug auf das Bildungssystem. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte wahrnehmen, dass sie eben in der Verfügbarkeit von den Ressourcen sehr limitiert sind. Zum Beispiel eben, was Zeit angeht oder digitale Endgeräte oder ähnliches. Und außerdem eine sehr hohe Barrierewahrnehmung in Bezug auf die Verfügbarkeit. Also wie kommen sie an digitale Lernspiele? Sind die frei verfügbar und können die auf jedem Endgerät angewendet werden? Und mit den Fokusgruppeninterviews wollten wir das Ganze dann nochmal so ein bisschen ausdifferenzieren. Und da habe ich dann eine Kontingenzanalyse gemacht und habe alle Features, die so in diesen Fokusgruppeninterviews aufgekommen sind, die zu der Beschreibung eines Lernspiels passen, wie zum Beispiel zeiteffizient oder soll Laborcharakter haben, etc., die habe ich gematcht mit der Überkategorie ideales Lernspiel. Also, wann kam zum Beispiel eine positive Beschreibung von einem Spiel oder wann wurde wirklich gesagt, ein ideales Lernspiel würde ich mir folgendermaßen vorstellen und dann eben die Beschreibungen. Und aus diesen beiden Datengrundlagen bin ich dann am Ende auf 6 Key Features oder halt eben so Schlüsselelemente gekommen, die man bei der Entwicklung von einem Lernspiel für den naturwissenschaftlichen Unterricht berücksichtigen sollte.
Okay, und was wären das jetzt für Key Features gewesen?
Zum einen einmal, dass das Spiel zeiteffizient ist. Also das heißt zum Beispiel, dass so ein Lernspiel in eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten oder eben eine Doppelstunde passen sollte. Außerdem, dass diese Lernspiele auf allen Endgeräten zugänglich sein sollten und dass sie kompatibel mit den Endgeräten sein sollten. Außerdem ist aufgekommen, dass es, was den Fachinhalt angeht, sich mit Labor, das war eben der Begriff, der am häufigsten gefallen ist, aber eben sich irgendwie mit dem Thema Experimentieren beschäftigen sollte. Und zudem sollte es nicht nur Unterstützungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler enthalten, sondern auch Unterstützungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte geben. Das heißt, dass die Lehrkräfte selbst auch verstehen, wie sie das Spiel einbetten oder einen einfachen Zugang zum Spiel für eine Implementation haben.
Okay, das heißt also, du hast in deinem Projekt zunächst einmal geschaut, welche Bedarfe bei den Lehrkräften vorhanden sind, indem du erfasst hast, welche Einstellungen und Barrieren Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien so vorfinden und wie sie auch eine Einstellung haben gegenüber Spielelementen im Unterricht. Dann habt ihr darauf das Spiel gefußt inhaltlich und habt dort auch schon im iterativen Design angefangen, das zu untersuchen, wie das funktioniert. Und dann, wie geht es dann weiter?
Ja, und dann haben wir nochmal die Evaluation gestartet mit Experten. Das heißt, nachdem wir die Beta-Version hatten, haben wir nochmal leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt und uns dabei zum einen gerichtet an Didaktikexperten, die sich in ihrer Forschung entweder mit der Entwicklung von digitalen Lernspielen für den Naturwissenschaftsunterricht befasst haben oder eben mit der Forschung, der Erforschung von diesen. Und wir haben uns außerdem an Lehrkräfte gewendet, um noch einmal zu überprüfen, ob das, was wir in unserer Vorstudie erfasst haben, dann tatsächlich auch so bei den Lehrkräften jetzt wahrgenommen wird. Und die Lehrkräfte und Didaktikexperten haben dann ein Materialpaket zusammengestellt bekommen, bevor wir die Interviews gestartet haben. Das hat dann zum einen das digitale Lernspiel enthalten, aber auch Begleitmaterialien, die eben eine Implementation im Unterricht ja erleichtern sollten. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel so eine Handreichung mitgegeben haben, wo Implementationsmöglichkeiten im Lehrplan vermerkt sind, aber auch sowas wie ein Arbeitsblatt, das man abändern kann. Und auch ein Videotutorial für die Lehrkräfte, das wirklich in kurzen 3 Minuten ganz knackig erklärt, wie kann ich dieses Spiel im Unterricht einsetzen, wie wird das Ganze gehandhabt und auf welchen Endgeräten funktioniert das? Kleiner Spoiler, auf allen. Und genau, und auch noch ein kleines Video zum Einstieg, das die Lehrkräfte nutzen können, wenn sie das Spiel dann im Unterricht einsetzen, bevor die Schüler dann mit dem Spiel spielen.
Und wie bist du jetzt bei deiner Qualitätskontrolle vorgegangen und was hast du da alles erhoben?
Also wir haben leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt und haben uns dabei vor allem auf die Usability des Spiels als auch auf die Effektivität des Spiels fokussiert.
Du hast gerade Usability erwähnt. Was genau ist denn das und welche Kategorien hast du sonst noch bilden können?
Usability ist im Grunde genommen die Bedienungsfreundlichkeit von einem Spiel. Also wie gut kann man dieses Spiel handhaben? Und man setzt es tatsächlich, oder dieser Begriff wird nicht nur bei der Spieleentwicklung oder bei Spielen verwendet, sondern generell, wenn wir uns im digitalen Kontext bewegen. Und bei unserer Codierung haben sich dabei vor allem folgende Unterkategorien rauskristallisiert. Also zum einen die Bedienung, dann die Immersion des Spiels, Kompetenz, Spaß, Challenge und soziale Interaktion.
Da hätte ich jetzt noch mal eine ganz kurze Rückfrage. Was ist Immersion?
Immersion ist im Prinzip, wie sehr man sich in diesem Spielverlauf vertiefen kann. Also man sagt auch manchmal sowas wie Flow erleben. Man kennt es ja, wenn man manchmal ein Spiel anfängt zu spielen und dann so richtig vertieft darin ist, das ist im Prinzip Immersion.
Okay, also wenn ich mal wieder beim Zocken vergesse, dass es doch schon 3 Uhr nachts ist.
Dann war das Spiel sehr immersiv.
Sehr cool. Und was waren denn so die meisten Rückmeldungen von den Lehrkräften? Was waren so die größten Baustellen, die genannt wurden?
Es gab vor allem drei große Baustellen, würde ich jetzt mal sagen. Und das erste ist was relativ leicht behoben werden konnte und im Prinzip etwas relativ Kleines war. Und zwar war das in der Beta-Version so, dass man gezielt auf die Sprechblasen klicken musste, um das Spiel weiterlaufen zu lassen. Das heißt zum Beispiel, man hat mit einem Charakter interagiert und dann ist unten so eine Sprechblase aufgeploppt, wie man das zum Beispiel von früher von diesen Pokémon-Spielen kannte. Und man musste dann ganz gezielt auf diese Sprechblase klicken. Wir hatten das auch gezielt so programmiert, weil wir gesagt haben, vielleicht kommt man ja irgendwie am Rand oder oben auf das iPad und dann klickt es automatisch weiter. Das wurde aber von allen Experten als sehr störend wahrgenommen. Und tatsächlich haben das manche am Anfang gar nicht so richtig verstanden, dass man genau auf die Sprechblase klicken musste. Und das haben wir zum Beispiel dann angepasst. Außerdem wurde angemerkt, dass man vielleicht noch ein paar Unterstützungsmöglichkeiten implementieren kann und das Ganze ein bisschen mehr im Rahmen von Scaffolding, also eben so ein bisschen mit so Lernhilfen gestalten kann. Und auch das haben wir dann bei der Weiterentwicklung berücksichtigt und das schauen wir uns dann auch in unserer Implementationsstudie an. Und was auch noch eine Rückmeldung war, Obwohl die meisten das Spiel als sehr intuitiv empfunden hatten, war es bei einer Lehrkraft so, dass sie sich doch noch einen Lösungsschlüssel gewünscht hätte, um genau zu wissen, wo muss ich jetzt genau hin, was ist dann die Handlung, die ich ausführen muss, um im Spiel weiterzukommen. Und das haben wir dann auch dem Materialpaket hinzugefügt. Dementsprechend haben wir jetzt zusätzlich zu den Materialien, die ich vorhin schon beschrieben habe, auch noch einen Lösungsschlüssel für jedes Level, sodass die Lehrkräfte genau wissen, mit einer Seite, ah, okay, so gehe ich in diesem Level vor, diese Punkte müssen erfüllt werden und dann gewinne ich quasi.
Da ist dieses klassische Komplettlösungshandbuch, das man sich damals für das Doppelte des Spielpreises auch kaufen konnte.
Genau, im Prinzip ist es so, nur dass man es bei uns im Sinne der Accessibility, die ich ja vorhin, also des Zugangs, der sich gewünscht wurde von den Lehrkräften, kostenlos bekommt.
Sehr schön. Du hast ja neben der Usability auch gesagt, dass du die wahrgenommene Effektivität erhoben hast. Für wie effektiv haben denn deine befragten Lehrkräfte das Spiel überhaupt angesehen?
Ja, also wir haben uns bei der Effektivität auf drei Subkategorien fokussiert. Also zum einen die Lernwirksamkeit, dann das Motivationspotenzial und dann die Effizienz oder die wahrgenommene Effizienz der Lehrkräfte oder die wahrgenommene Effizienz des Lernspiels. Ganz generell lässt sich sagen, dass das Lernspiel als sehr effektiv wahrgenommen wurde. Also die Lehrkräfte haben natürlich und auch die Didaktikexperten haben gesagt, dass sich aus der Studie, die jetzt hier durchgeführt wurde, also nur im Rahmen von Interviews, natürlich nicht gesagt werden kann, wie das Ganze bei Schülern ankommt. Das heißt, ich habe als Grundlage jetzt natürlich nur die Aussagen von den Experten. Und die geben eben an, dass sie ein hohes Motivationspotenzial, aber auch ein hohes Potenzial für eine Lernwirksamkeit sehen. Und gerade durch dieses Materialpaket nehmen die Experten das Ganze auch als sehr zeiteffizient wahr. Wie das Ganze dann im Unterricht aussieht, das lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ja, das muss dann eben bei der Implementationsstudie überprüft werden.
Und wann steht die an?
Tatsächlich hat die Implementationsstudie jetzt schon gestartet und wir testen das Ganze jetzt gerade mit unterschiedlichen Schulklassen und konnten jetzt schon tatsächlich diese Woche die erste Erhebung mit 125 Schülerinnen und Schülern durchführen. Und ja, es war wirklich, wirklich spannend, das Ganze das allererste Mal mit so einer gesamten Schulklasse zu sehen, muss ich echt sagen.
Okay, du hast jetzt erstmal die 125. Kriegst du noch eine größere Stichprobe hin?
Ja, es haben schon einige Schulen zugesagt und bisher haben zwei Schulen mit vier Klassen fest zugesagt und vier sind weiterhin im Gespräch. Da habe ich noch keine festen Termine und wer selbst Erhebungen durchführt oder schon einmal durchgeführt hat, weiß, solange kein fester Termin steht, hat man keine Ruhe. Das heißt, bei denen bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, alleine schon, da jetzt zwei weitere Schulen zugesagt haben, das dann mit so einer großen Stichprobe testen zu können, ist für uns wirklich, wirklich sehr hilfreich und ich freue mich echt schon, da ja einen Blick drauf zu werfen.
Das klingt alles sehr, sehr gut. Vor allen Dingen jetzt die nahe Zukunft, dass du da potenziell auch noch viel mehr Daten erheben kannst und dein Spiel quasi auf Herz und Nieren prüfst. Wir haben jetzt noch zum Ausklang eine sehr visionäre Frage, die noch viel weiter geht. Und zwar, wenn du einen Wunsch für die Zukunft der naturwissenschaftlich-didaktischen Forschung oder des Unterrichts frei hättest, was sollte sich aus deiner Sicht verändern, damit naturwissenschaftliche Bildung noch spielerischer wird?
Ja, ich glaube vor allem mit Blick auf die erste Studie, die ganz zu Beginn meiner Spielentwicklung durchgeführt wurde, wünsche ich mir eine stärkere Verzahnung von Wissenschaft und Praxis in der Hinsicht, dass eben bei der Spielentwicklung mitgedacht wird, dass Lehrkräfte teilweise nur 45 Minuten, maximal 90 Minuten zur Verfügung haben, um eben diese Sachen im Unterricht einzusetzen. Und dann wünsche ich mir, dass Lehrkräfte die Ressourcen und die Möglichkeit haben, sich diesen Materialien widmen zu können und dann den Mut haben, die auch im Unterricht einzusetzen. Und ja, das wäre echt schön, wenn das möglich wäre.
Vielen Dank dir auf jeden Fall fürs Teilen mit von deinem ganzen Projekt. War definitiv sehr interessant. Abschließend würden wir dir jetzt noch so einmal ganz kurz die Gelegenheit geben, die Hauptpunkte, die wir jetzt auch besprochen haben, vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörenden zusammenzufassen. Da würden wir ähnlich wie bei den Eisbrecherfragen ganz am Anfang vorgehen, dass wir dir Satzanfänge geben, die du gerne vervollständigen kannst. Was würdest du denn zusammenfassend sagen, auch wenn du das wahrscheinlich etwas schwer findest?
Zusammenfassend würde ich sagen, dass jeder sich vielleicht einfach mal unser Spiel anschauen sollte. Champion ist nicht nur für den Chemieunterricht entwickelt worden, sondern kann vielleicht auch vor den Ferien im Physikunterricht oder im Biounterricht eingesetzt werden und fokussiert eben einfach Kompetenzen, die man nicht nur für die Naturwissenschaften braucht, sondern generell, um ein Experiment zu gestalten, egal in welchem Kontext. Und für alle Lehrkräfte, die zuhören, die Sachen sind frei verfügbar und ich würde einfach sagen, trauen Sie sich, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, falls doch irgendetwas unklar sein sollte. Aber unser Materialpaket ist so kurz, dass es nicht so lange dauert, aber umfassend genug, dass Sie schnell verstehen, wie Sie das Ganze im Unterricht einsetzen können.
Ich mache weiter mit dem nächsten Satzanfang, der da heißt: Im Wesentlichen hoffe ich, dass
Sowohl Lehrkräfte als auch Schüler unser Spiel ausprobieren und cool finden.
in Bezug auf den Einsatz von Landspielen im naturwissenschaftlichen Unterricht wünschst du dir?
Dass sie generell häufiger einen Platz im Unterricht finden, um so das Lernangebot heterogener gestalten zu können.
Und für die Entwicklung von Lernspielen empfehle ich,
Für die Entwicklung von Lernspielen empfehle ich, einfach mal darüber nachzudenken, was macht mir selbst Spaß, viele, viele Überarbeitungsschleifen einzuplanen und im Sinne, viele Augen sehen mehr als nur eins, mit einigen Menschen an diesem Spiel zu arbeiten.
liebe Amina, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und so viele unserer Fragen so kompetent beantwortet hast.
Auch von mir vielen lieben Dank an euch beide, an Katrin und David. Es hat mir wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Danke an Bernhard Werner, Jivo Huang, Maxi Emma und Jenna Köhn, die mit mir dieses Spiel entwickelt haben und natürlich auch bei der Müller-Reitz-Stiftung, die das Ganze finanziell ermöglicht haben und meine Idee wahr werden lassen haben.
Und wenn wir schon beim Bedanken von bei Stiftungen sind.
Das war nämlich unsere heutige Folge von Nicht in Fachraumessen, dem Podcast zur Forschung, zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hören konntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraumessen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Folge von Nicht im Fachraumessen wurde am 27. Juli 2025 aufgenommen. Moderiert und redigiert wurde die Folge von Ann-Kathrin Krebs und David Weiler. Der Schnitt wurde von David Weiler durchgeführt.